SWR 2 Tandem.
Ich bin Anno Wilhelm. Guten Abend. Fußball funktioniert nach einfachen Regeln. Eine davon ist, ein Spiel dauert 90 Minuten plus ein bisschen. Für den Autor Ronald Reng geht das Spiel weit über diese 90 Minuten plus X hinaus. Er schreibt Romane und Reportagen. In seinen Sachbüchern beschreibt er den Fußball als gesellschaftliches, als kulturelles Phänomen. Er erzählt ihn als Klammer der deutschen Geschichte, der Geschichte zusammenheftet, wie in seinem aktuellen Buch 1974, eine deutsche Begegnung. Er erzählt ihnen an anderer Stelle anhand der Geschichte von drei Jungs, die der große Traum eint, Fußballprofi zu werden. Guten Abend, Ronald Reng.
Hallo, schönen guten Abend, Anno Wilhelm.
Wenn du heute zu einem Fußballspiel gehst, kannst du dich im Spiel noch so richtig verlieren oder ist so ein Spiel immer schon die Suche nach der Geschichte dahinter?
Nein, ein Spiel ist immer noch nur ein Spiel. Und da gibt es 90 Minuten nichts anderes, als zu beobachten, was machen die da. Und das schaffe ich in ganz anderen, wenigen Sphären. Also wenn ich ins Kunstmuseum gehe und schaue mir Bilder an von Velázquez und solchen tollen Malern, dann wünschte ich mir, ich hätte die Konzentrationsfähigkeit und die Gabe, in den Bildern Großes zu erkennen wie im Fußball. Das schaffe ich ganz selten bei der Kunst. Bei Musik schaffe ich es manchmal. Aber ein Fußballspiel, ob das das Spiel unseres Sohns ist oder ein Bundesligaspiel von Eintracht Frankfurt, da bin ich ganz da und bin auch noch immer begeistert von dem, was Menschen mit diesem Ball können. Das ist teilweise für mich wirklich Kunst, was sie da voraussehen, welche Aktion sie am Ball starten, wie sie den Ball behandeln, in welcher Schnelligkeit sie den kontrollieren können. Da gibt es nichts anderes und da denke ich auch nicht drüber nach, was andere Leute aus diesem Spiel machen. Da ist Fußball am schönsten, am reinsten. Es geht nur um das Spiel.
Wir beide sind beim Du, weil wir uns seit vielen, vielen Jahren kennen, vom gemeinsamen Arbeiten bei der Zeitung. Wir sprechen über deinen Weg vom kleinen Nachwuchssportler zum preisgekrönten Autor, über deine Lebensstationen in England, in Spanien und jetzt in Italien. Wir hören zuerst einen Wunsch von dir, Al Stewart, Year of the Cat. Und danach sprechen wir darüber, warum es eine Ausnahme ist, dass du dieses Lied wie hier nur einmal am Stück hörst.
Strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime.
Das war Al Stewart in SWR 2 Tandem, Year of the Cat. Unser Gast, der Autor Ronald Reng, kennt jede Wendung und jeden Winkel dieses Liedes. Denn Ronald, es ist dein wichtigstes Schreiblied.
Absolut, das ist mein wichtiges Utensil zum Schreiben. Ich höre Musik beim Schreiben, um den Lärm von außen auszublenden. Irgendwann habe ich gemerkt, dass mich beim Schreiben alles, was von außen kommt, das Geschwätz des Nachbarns, eine Bohrmaschine über mir, mich nervös macht. Und ich musste irgendwie diesen Lärm bekämpfen. Und wie bekämpft man Lärm? Mit Gegenlärm. Ich ziehe mir also Kopfhörer auf und höre Musik beim Schreiben. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass dieses Lied mich total in die Schreibstimmung bringt. Also unterschwellig die Schwingung des Lieds und dann habe ich angefangen, nur dieses Lied zu hören. Das heißt, ich höre es beim Schreiben teilweise 50 bis 80 Mal durchweg hintereinander. Und das geht heutzutage ganz problemlos mit Spotify. Als ich damit angefangen habe, musste ich immer noch bei YouTube dann wieder auf Play drücken. Also da musste ich da noch 5-6 Minuten, wenn das Lied zu Ende ist, kurz Play drücken.
Und die Werbung nochmal gucken?
Nee, die kamen damals Gott sei Dank noch nicht so viel. Und heute geht das problemlos. Und tatsächlich ist es eine interessante Art des Hörens, weil ich höre das Lied nicht mehr wirklich beim Schreiben, aber ich nehme so unterschwellig die Schwingungen auf. Und sowohl die Stimme von Al Stewart, aber auch die Gitarre, alles, die Musik, der Refrain, das Rhythmus, der geht so in Fleisch und Blut in mir über. Mhm. Und ja, dann schreibe ich, dann komme ich in einen Schreibrausch. Also ich habe es gerade schon bedauert oder instinktiv gedacht, wo ist hier mein Laptop? Ich muss sofort schreiben. Aber es war ja nach einmal Hören leider auch schon zu Ende bei dir.
Also du hast es dir gewünscht für heute, für unser Gespräche. Also es ist dir nicht über, auch wenn du es in dieser Frequenz hörst. Das ist keine Kategorie bei diesem Song für dich.
Nein, das geht nicht. Das wissen wir nie zu viel. Und ich habe auch noch ein paar andere Lieder, auf die ich ausweichen kann. Ich habe auch so eine Playlist mit 10, 12 Liedern. Ab und zu variiere ich also. Aber das Geniale an diesen Liedern ist, dass ich die hören kann und hören kann und hören kann. Und wie gesagt, ich höre sie nicht mehr bewusst, sondern unterschwellig ist dann das Lied in mir drin. Ich merke beim Schreiben gar nicht, dass ich es höre, aber ich brauche diese Töne, die von dem Ohr in meinen Körper gehen und den Körper zum Vibrieren bringen und dann zum Schreiben bringen.
Du schreibst, während du vibrierst, vor allem Sachbücher über Sport. Aufgewachsen bist du in Kelkheim bei Frankfurt. Wir haben eben schon gehört, du bist großer Eintracht-Frankfurt-Fan. Wie hat dich denn als Kind der Sport gepackt?
Ja, wir waren zuerst in Frankfurt, Frankfurt-Schwanheim. Mit 14 sind dann meine Eltern rausgezogen in den Vortaunus, was man damals so gemacht hat in den 80er Jahren, der große Traum vom Haus. Und Sport war immer ein Thema in unserer Familie. Also meine Eltern waren ein bisschen so in den 70er Jahren Sportpioniere. Meine Mutter war eine der ersten Marathonläuferinnen Deutschlands. Damals lief eine Frau noch nicht Marathon. Das war tatsächlich also ein Kampf. Und mein Vater machte die berühmte Sportart Gehen.
Olympische Sportart, wo Menschen bis zu 50 Kilometer in hohem Tempo gehen. Dein Vater war richtig gut darin. Er war im Olympiakader, ist dann in der Ausscheidung zu den Olympischen Spielen 1972 disqualifiziert worden. Das war ein Drama damals.
Absolut, weil er als Geher angeblich gelaufen ist. Also wir haben noch Fotos von dieser Olympia-Ausscheidung. Es war sogar auf dem Titelbild der Fachzeitschrift Leichtathletik. Da ist mein Vater noch an der Spitze. Aber du musst als Geher immer einen Fuß am Boden haben. Das ist die große Regel, weil wenn du zwei Füße in der Luft hast, dann schwebst du, dann läufst du. Und das wurde also meinem Vater vorgeworfen und er wurde disqualifiziert in diesem wichtigsten Rennen seiner Karriere für ihn, weil das war der große Traum, Olympia 72. Sein Trainingspartner Bernd Kannenberg hat dann die Goldmedaille gewonnen. Ja. Aber bei der Ausscheidung war das Drama noch nicht zu Ende für meinen Vater. Als er disqualifiziert wurde und zurückkam ins neu gebaute Münchner Olympiastadion, erwartete ihn schon meine Tante Julia zornesrot und wütend, weil die sollte während des Rennens auf mich aufpassen. Und mein Vater, Anhänger der antiautoritären Erziehung, hatte mir einfach so ein Taschenmesser überlassen als kleinen Junge.
Du warst und irgendwann, zwei.
Ich war zwei und irgendwann habe ich dieses Taschenmesser aufgekriegt als Zweijähriger und habe damit durch die Luft gefuchtelt und meine Tante Julia, sehr elegant im Pelzmantel gekleidet, wollte mir das Taschenmesser abnehmen. Hat aber nicht geklappt, weil mich das nur noch mehr gereizt hat und Spaß gemacht hat. Ich habe dann mit dem Taschenmesser vor der Tante Julia rumgefuchtelt und sie hat immer nur gesagt, Ronald, gib das Messer her.
Es gab keine Verletzten in der Situation.
Soweit ich weiß nicht. Ich kenne ja aber die Geschichte auch nur aus Erzählung als Zweijähriger.
Aber was lernt man von einem Vater, der Geher ist und knapp an Olympia scheitert, einer Mutter, die sich das Marathonlaufen erkämpft gegen gesellschaftliche Widerstände?
Naja, Sport war einfach normal in unserer Familie. Also es war aber auch damals in der Zeit normal. Also es war ja tatsächlich die Zeit, als Kinder gar nicht so viel anderes zu tun hatten in ihrer Freizeit, außer mit dem Ball zu spielen bei uns in Frankfurt-Schwanheim auf der Wiese. Wir haben uns ein Tor selbst gebastelt. Vielleicht Drachensteigen und Fahrradfahren waren noch so die Alternativen. Also sonst gab es ja nicht so viel, was du machen konntest. Also Sport war eigentlich immer im Zentrum meines Kinderlebens, sei es, dass ich auf Rennen meiner Eltern mitgegangen bin und dann warten musste, bis die im Ziel waren, was ja lange dauert bei 50 Kilometer gehen oder 42 Kilometer laufen. Und sonst in der Freizeit mit meinen Freunden haben wir immer gespielt. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was Mädchen in der damaligen Zeit als Kinder gemacht haben, weil Mädchen waren irgendwie nur im Reden über sie präsent, aber sonst in unserer Freizeit waren wir immer nur die Jungen zusammen und haben gespielt.
Welchen Sportlertraum hast du damals gehabt?
Na, ich war ganz am Anfang Torwart, habe das aber irgendwie auch damals jetzt nicht so bewusst ehrgeizig gemacht. Ich habe einfach immer Torwart gespielt, Germania Schwanheim, SV Fischbach, große Vereine, war dann auch in der Kreisauswahl Ersatztorwart und habe dann schon gemerkt, der erste Torwart, Berthold Adewelt und auch Thorsten Landgraf, große Namen für mich, die waren besser als ich und da war wahrscheinlich schon unterschwellig schon so, okay, viel weiter als Kreisauswahl Ersatztorwart wird es nicht kommen. Und irgendwann habe ich dann dank meinen Eltern und auch meiner Schwester angefangen auch zu laufen. Da war ich so 14, 15 und da war ich sofort fasziniert, auch von diesem Gefühl, du kannst fliegen, angeblich, habe ich mir so eingeredet mit 14 beim Laufen, aber auch du bist allein verantwortlich für deine Leistung. Du kannst durch Trainingsfleiß deine Leistung steigern und ja, es war auch interessanter, Leichtathletikverein war ich dann bei Eintracht Frankfurt, da waren dann anders im Fußball auch Mädchen dabei, also das war eine viel angenehmere Trainingsatmosphäre auch. Alle haben das irgendwie freiwillig bewusst gemacht, weil Fußball hat ja jeder so gespielt, geh da mal hin in Fußballverein. Ja? Und in der Leichtathletik, das war vielmehr eine bewusste Entscheidung. Und wir hatten da bei Eintracht Frankfurt einen ganz tollen Trainer, Franz Eckert, und eine ganz tolle Trainingsgruppe. Und dann war das in der Tat so als Jugendlicher ein großer Lebensinhalt von mir, Laufen. Und die Anreise zum Training in Frankfurt war immer sehr weit. Da habe ich dann auch immer Bücher gelesen, so von Ernest Hemingway oder so, die ich nur so halb verstanden hatte. Also da kam schon das Schreiben oder das Lesen oder Bücher und Sport kam da für mich schon instinktiv zusammen.
Du hast auch ein Buch geschrieben übers Laufen, ne? Über die Kunst des Laufens, das ja eine große Fertigkeit ist. Du hast schon gesagt, du bist dann zum Schreiben gewechselt, hast als Sportreporter angefangen bei der Süddeutschen Zeitung, bist dann im Lauf der Zeit immer mehr zum Buchautor geworden. Was war das für eine Entwicklung?
Wie sehr viel bei mir im Leben keine bewusste Entwicklung. Also ich hatte Berufsziel Schreiben, Punkt. Was ich schreiben würde, war mir eigentlich egal. Ich habe beim Schreiben tatsächlich so eine Freude gespürt wie beim Laufen. Ich glaube, ich habe beim Schreiben oft, ohne es zu merken, gelächelt und geschmunzelt, wenn ich was geschrieben habe. Habe da mich in die Texte reinversetzen können, in das Leben anderer Leute. Und es ist ja nicht so leicht, einfach zu sagen, so, ich schreibe jetzt Bücher. Deswegen ist eigentlich der natürliche Anfang, du gehst zu einer Zeitung. Bei mir war es erst die Lokalzeitung, dann habe ich den lokalen Schornsteinfeger besucht und über ihn geschrieben oder den lokalen Bienenzüchter. Und dann bin ich zum Studium nach München gegangen, habe auch die Journalistenschule besucht. Also es war klar, ich wollte weiter in Richtung Schreiben. Und als junger Mann kannst du ja auch nicht in der Politikredaktion reinschneiden mit 21 Jahren und sagen, so, jetzt kommentiere ich mal, was der Helmut Kohl da alles so macht. Da ist auch der Sport eigentlich ein natürliches Terrain, weil dort triffst du junge Leute und dort werden dann auch junge Reporter akzeptiert, würde ich sagen. Und so bin ich da reingeraten und reingeraten bin ich dann auch ins Buchschreiben. Da war ich dann schon 30 und habe in England gearbeitet und habe einen jungen Torwart kennengelernt, einen jungen deutschen Torwart mit einer unglaublichen Geschichte von der Kreisliga Westerwald in die englische Premier League, in die beste Liga der Welt, Lars Lese. Und wenn der seine Geschichte erzählt hat, und der hat seine Geschichte sehr gerne erzählt, haben die Leute immer als Spruch gesagt, boah, du kannst ja ein Buch schreiben. Ja, und der Lars hat den Spruch ernst genommen. Und da ich für Zeitungen über ihn mal geschrieben hat, hat er gesagt, Ronny, die Leute sagen immer, ich soll ein Buch schreiben. Du kannst das doch. Schreib doch mal ein Buch über mich. Ich habe es erst abgelehnt und ihn als Luftikus verschrien. Aber irgendwann über 3-4 Ecken sind wir tatsächlich an Buchverlag geraten. Und die haben uns gesagt, das ist ja ein super Buch. Und dann haben wir das gemacht. Und dann war ich quasi Buchautor und bin es geblieben bis heute.
Er ist ein Autor in Bewegung. Ronald Reng, unser Gast in SWR 2 Tandem, hat ja in ganz Europa gelebt. Ronald, du warst nach deiner Zeit in München als Sportreporter, über die wir schon gesprochen haben, 5 Jahre lang in London, dann 10 Jahre in Barcelona. Heute wohnst du mit deiner Familie in Südtirol, der Heimat deiner Frau. Was hat dich an diese Orte gezogen?
Mich hat es tatsächlich damals gereizt, woanders zu leben. Also England kannte ich, da hatte ich mal eine Freundin aus dem Leichtathletikverein beim Studium in Newcastle besucht und das hat mir gefallen, die Umgangsformen der Engländer, also die Höflichkeit und gleichzeitig auch die Verrücktheit beim Feiern, der Humor der Engländer, wie die angezogen waren, die Mode damals, da hatte ich dann einfach so diesen Impuls, hier möchte ich leben und bin dann auf eigene Faust hingegangen, 1997 war das und dachte, ich schlage mich hier irgendwie durch als Schreiber und hätte da auch bleiben können für immer. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt, gerade in London, das ist ja wirklich eine Stadt, wo man auch als Ausländer sehr, sehr schnell zu Hause ist, weil dass eine Stadt ist, die die ganze Welt bevölkert quasi. Du hast Menschen aus allen Teilen der Erde, deswegen guckt auch keiner komisch wegen deines Akzentes. Du kannst dich sehr schnell verständigen und ist auch eine Stadt, die richtig Energie gibt. Also ich erinnere mich so an Momente, wenn es geregnet hat, die Autos standen im Stau und du hast die Regentropfen gesehen in den Scheinwerferlicht und so ein, ja, ein Enthusiasmus, einfach ein Glückgefühl von diesem Ambiente. Also London hat mir Energie gegeben. Aber meine damalige Freundin und heutige Frau hat gesagt, also sie geht nicht nach London. Sie war kurz in London, das hat ihr gereicht. Und sie hat damals in Hamburg gearbeitet und dann haben wir quasi verhandelt und haben sozusagen einen Kompromiss zwischen London und Hamburg gesucht.
Und war Barcelona.
In Barcelona gelandet, logischerweise dann. Ja, lag ja auf der Hand.
Und warum Barcelona?
Weil wir da mal einen schönen Urlaub zusammen hatten, ganz banal gesagt, 2 Wochen dort gewesen war oder noch kürzer uns gefallen hatte und weil wir auch einen Ort gesucht hatten, wo ich weiterhin meinen Job machen konnte, also über Fußball schreiben. Und dazu brauchte es ein wichtiges Fußballland. Und da blieb also nur Spanien und Italien. Und da meine Frau aus Italien kommt, hat sie gemeint, dann lieber Spanien.
Hast du auch aus Spanien so eine Energie mitnehmen können wie aus London?
Ja, aber die musste ich mir erst sozusagen aneignen. Also ich konnte ja kein Spanisch, die Sprache. Ich habe mich da am Anfang also ein bisschen mehr verloren gefühlt und ich hatte jetzt auch nicht so eine natürliche Liebe zu Spanien. Das war tatsächlich so eine Reißbrett-Kompromissentscheidung. Wir haben gesagt, wir probieren das ein Jahr und am Ende waren wir 12 Jahre tatsächlich dort. Und wir haben in Barcelona in einem Viertel gelebt, Sarrià, das früher ein Dorf war, von der Stadt geschluckt wurde, aber noch so von der Architektur das Dorfambiente hatte, also so eine Hauptstraße, über die alle spazieren gegangen sind. Und wenn du dann mit den Kindern im Park warst und nach Hause gegangen bist, hast du für den Weg, der eigentlich 3 Minuten dauerte, 50 Minuten gebraucht, weil du mit so vielen Leuten geredet hast. Und das hat mir dann mit der Zeit schon auch sehr, sehr gut gefallen dort. Und auch den Fußball habe ich auch lieben gelernt dort. Ich war ja quasi Überläufer. Ich war so der klassische Deutsche, der Fußballfan, der immer es toll fand, wenn Außenseiter, der Underdog, durch Kampf ein Spiel gewonnen hat. Und in Barcelona habe ich dann den großen FC Barcelona und die Schule von des schönen Passspiels kennengelernt. Also wenn eine Mannschaft wirklich den Ball passt und einfach durch Eleganz und Beharrlichkeit den Gegner besiegt. Und da bin ich dann quasi übergelaufen vom Kampffußballfan zum Anhänger der Schönheit, der Ästhetik im Fußball.
Diese Europareise, die du gemacht hast, die schlägt sich auch natürlich in deinen vielen Büchern nieder. Neben deinen Sachbüchern schreibst du auch Romane wie The Funny German über einen Deutschen, der in London als Stand-up-Comedian Fuß zu fassen versucht. Ist das Schreiben eines Romans für dich was anderes als das Schreiben eines Sachbuchs?
Ganz banal gesagt, im Sachbuch musst du darauf achten, dass alles stimmt. Also die Recherche im Sachbuch ist natürlich viel, viel intensiver. Ich betrachte die Romane, aber auch die habe ich also als junger Mann geschrieben. Also meinen letzten Roman, glaube ich, 2009, das ist schon lange, lange her. Das war tatsächlich so eine London-Trilogie, 3 London-Romane. Und das war für mich so ein persönlicher Abschied von London. Die hatte ich dann geschrieben, als ich schon in Barcelona war und auch, trauriger Satz, als das Leben als junger Mann für mich so langsam zu Ende ging. Also das war so ein Rückblick auf die wilde Jugend in London und da habe ich auch schwer gefunden, das in ein Sachbuch zu packen und so ist das eigentlich entstanden. Ich sehe mich schon als Sachbuchautor. Du kannst aber durchaus als Sachbuchautor oder solltest auch Elemente des Romanschreibens einbauen, nämlich das Erzählerische. Also wie baust du Personen auf, wie führst du die ein, wie erzeugst du Spannung, die Dramaturgie. Da kann man sehr, sehr viel von Romanen lernen, von großen Romanautoren wie Kaizu Ishiguro, Nobelpreisträger, oder Alice Munro, J.M. Coetzee, alles Nobelpreisgewinner der Literatur. Die kann man auch als Sachbuchautor oder sollte man auch lesen und von denen eben lernen, wie strukturiere ich ein Buch.
Gibt es so ein Sachbuch, das dich wirklich hineingezogen hat in seine Geschichte?
Ganz am Anfang als junger Mann, 1997, war das von David Remnick, dem Chefredakteur des New Yorkers. Der hat auch eine Obama-Biografie geschrieben, eine sehr bekannte. Aber bei ihm war es die Biografie von Muhammad Ali, When We Were Kings. Das war so für mich so eine Initialzündung, dass ich gemerkt habe, aha, man kann Sport in Büchern nur als Anlass nehmen, um vom Leben, um von der Gesellschaft zu erzählen. Und das versuche ich ja eigentlich in jedem meiner Fußballsachbücher, dass das zwar um Fußball geht, aber dass es eigentlich keine Fußballbücher sind.
Du hast die Biografie des Torhüters Robert Enke geschrieben, der dein Freund war und der sich 2009 das Leben genommen hat. Wir werden gleich darüber sprechen noch. Du hast geschrieben über die Welt der Talentscouts. Du hast über Jahre hinweg 3 Nachwuchsfußballer beobachtet, die den Traum hatten, Profi zu werden. Du hast über Miroslav Klose geschrieben, der als Sohn polnischer Aussiedler nach Deutschland kommt und sich so vom Außenseiter, der von außen den anderen Jungs beim Spielen zuguckt, hocharbeitet, ja, zum wirklichen Weltstar. Dein Buch über 50 Jahre Bundesliga hat den NDR Kultursachbuchpreis bekommen. Welches Buch hat dich denn am meisten begreifen lassen von diesem Sport Fußball?
Naja, da werde ich es fast deiner Frage ausweichen und sagen, alle in ihrer Gesamtheit. Denn ich versuche ja immer mit jedem Buch andere Aspekte des Fußballs rauszuarbeiten und über das Buch andere Aspekte des Lebens zu erzählen. Also als reines Fußballbuch war wahrscheinlich tatsächlich die Langzeitstudie über drei Jungs, die Fußballprofi werden wollen, die über 9 Jahre ging für mich. Da ist am meisten über das Business Fußball drin. Wie werde ich Profi? Was für Gründe spielen eine Rolle, dass ich nicht Profi werde? Da ist wahrscheinlich am meisten Fußballwissen drin. Da kann man wahrscheinlich als Leser am besten verstehen, so funktioniert das Fußballbusiness.
Gibt es so eine zentrale Erkenntnis für dich, also einen Satz, an dem sich dein Wissen über Fußball quasi aufhängt?
Fußball ist wahnsinnig ungerecht, Fußball ist wahnsinnig abhängig vom Zufall und deswegen lieben wir es so, weil wir uns aufregen wollen, weil wir emotional gepackt werden wollen und das macht der Fußball durch seine Ungerechtigkeit, durch den Einfluss des Zufalls und auch dadurch, dass ein Moment alles zerstören kann, alles gut machen kann, ein Moment alles ändern kann, nämlich ein Tor aus dem Nichts. Und das ist ja, was wir im Leben auch so oft erfahren, dass wir unser Leben planen, strukturieren, auf etwas hinarbeiten und in einem Moment wird alles anders. Das gibt uns der Fußball.
Unser Gast in SWR 2 Tandem ist der Autor Ronald Reng. Ronald, du warst befreundet mit Robert Enke, einem Fußballer, der sich seine Träume erfüllt hatte, so schien es zumindest. Er war Torwart der deutschen Nationalmannschaft und ein hochgeschätzter Spieler bei seinem Verein, bei Hannover 96. Am 10. November 2009 hat sich Robert Enke das Leben genommen. Du hast die Geschichte seines Lebens aufgeschrieben. Das Buch heißt Ein allzu kurzes Leben. Wie ist dir klar geworden, dass du diese Geschichte, diese Lebensgeschichte deines Freundes aufschreiben kannst?
Am Anfang dachte ich, ich kann das nicht schreiben und ich schaffe das nicht. Das ist mir zu groß. Da kann ich zu viel falsch machen. Das Buch ist zu wichtig. Es geht um die Krankheit Depressionen. Es geht um Suizid. Ich wollte das eigentlich nicht, aber seine Frau und Roberts zwei beste Freunde hatten mich gebeten, dieses Buch zu schreiben, weil Robert während seiner Lebzeiten und gerade während er depressive Episoden hatte, immer daran gedacht hatte, irgendwann kann ich von meiner Krankheit erzählen und das mache ich in einem Buch zusammen mit mir, mit Ronny Reng. Mhm. Und das hat ihm angeblich während der Depression auch so etwas wie ein bisschen Kraft gegeben, durchzustehen, dass er irgendwann davon erzählen konnte. Ja, und dann konnte ich diesen Auftrag nicht ablehnen, es zu schreiben. Mir war am Anfang sehr mulmig, dieses Gefühl, bin ich gut genug dafür? Dieses Buch muss perfekt werden und es gibt keine perfekten Bücher. Aber ich habe mich dann relativ schnell vergraben, reingefuchst in dieses Buch und ich wollte einfach auch verstehen, was ist mit Robert passiert. Ich hatte damals kein Vorwissen über Depressionen. Wie funktionieren Depressionen? Was lösen sie im Gehirn aus? Wie schränken sie das Denken eines Betroffenen ein? Und das war dann so der Auftrag, der in meinem Hinterkopf pochte. Schafft das in diesem Buch, den Leuten zu erklären, was sind Depressionen und vielleicht auch vielen Betroffenen dadurch eine Art Erleichterung zu verschaffen, wenn sie lesen können, ja, selbst der vermeintlich stärkste Fußballer der Nation, der Rückhalt, der letzte Rückhalt, der Nationaltorwart, selbst der leidet wie ich, wenn er von dieser Krankheit betroffen ist. Und dann war die Recherche für mich ergreifend, weil ich nicht mehr Leute interviewt habe, sondern im ganzen Freundeskreis mit Robert, mit seinen Weggefährten wirklich ganz tiefe Gespräche über Robert geführt hat. Die wollten natürlich auch von mir dann wissen, dass ich ihnen erzähle, was mit Robert passiert ist. Sie haben mir sehr offen, in absoluter Reinheit, Offenheit erzählt, was sie mit Robert erlebt haben. Und das war dann schon nochmal auf eine schöne Art Abschied nehmen von Robert, so intensiv über ihn zu reden. Und geschrieben habe ich dann wirklich wie im Rausch, ich glaube, so schnell wie noch nie ein Buch. In 10 Monaten, 400 Seiten, weil ich tatsächlich 10 Monate lang, ja, man kann sagen, mit einem toten Freund gelebt hat. Da gab es nichts anderes für mich, da gab es nur dieses Buch. Ich habe später gemerkt, dass ich in diesen 10 Monaten schon auch, muss man sagen, leicht verbittert war, weil mir dieses Thema so nah gegangen ist. Aber am Ende, als ich das Buch fertig hatte und die ersten Reaktionen wirklich überwältigend positiv war, da war dann auch eine große Erleichterung da, dass ich es gemacht habe, dass ich dieses Buch geschrieben habe.
Der Tod von Robert Enke, der erschien wie ein tiefer Einschnitt in diese Welt des Profifußballs. Hast du denn den Eindruck, dass das Thema Depression, seelische Krankheit im Profifußball inzwischen wirklich anders verankert ist? Die Witwe Theresa Enke, die setzt sich ja tatsächlich aktiv dafür ein, auch der DFB.
Ja, ich glaube schon, das ist schrecklich zu sagen, aber manchmal braucht es so einen dramatischen, schrecklichen Einschnitt wie Roberts Tod, dass ein Thema eine selbstverständliche wird in der Öffentlichkeit. Und das ist tatsächlich damit geschehen, auch dank Theresa Enker, Roberts Frau, dass dieses Thema heute normaler, in Anführungszeichen, behandelt wird. Und ich selber habe so eine Art Auftrag von Robert gespürt. Ronny, du darfst dieses Thema nie mehr vergessen, und ich engagiere mich ehrenamtlich in der Robert-Enke-Stiftung, wie ich mache zum Beispiel Vorträge mit einem anderen Fußballspieler, der an Depressionen leidet, Martin Amedick. Und wir reisen durch die Republik, wir besuchen Nachwuchsleistungszentren, halten da so Vorträge, was sind Depressionen vor 18-jährigen, 17-jährigen Fußballspielern. Wir sind aber auch in Stadtverwaltungen, wo es vielleicht einen Suizid gab, und klären die Leute auf, was machen Depressionen. Und da merke ich schon, gerade bei den jungen Leuten, wenn wir in so einer, bei einer Jugendfußballmannschaft sind, in einem Nachwuchsleistungszentrum, ein anderes, selbstverständlicheren Umgang mit Depressionen. Dass dann Spieler selber erzählen von ihren psychischen Problemen vor der ganzen Mannschaft. Dass nachher zu uns Spieler kommen und sagen, dass sie Depressionen haben. Also da hat sich tatsächlich der erste Schritt vollzogen, dass Depressionen eine anerkannte Krankheit sind. Eine Krankheit, die man nicht mehr verstecken muss. Das ist eine neue Offenheit da. Und es ist aber trotzdem natürlich weiterhin sehr, sehr schwer, diese Krankheit zu bekämpfen, wenn man davon betroffen ist. Das kostet sehr viele Kräfte, weil eben der Stoffwechsel im Gehirn einfach gestört ist in diesem Moment und man schwer dagegen ankommt.
Dein ganz aktuelles Buch heißt 1974, eine deutsche Begegnung, so ist der Titel, ist es aufgehängt an einem Länderspiel, dem einzigen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR während der deutschen Teilung am 22. Juni 1974 während der Weltmeisterschaft in Deutschland. Dieses Spiel ist der Aufhänger für ein Porträt dieser Zeit und nennst dieses Spiel eine Büroklammer im deutschen Gedächtnis. Du hast mit Schauspielerinnen und Schauspielern gesprochen, mit Terroristen. Was wird denn da alles verklammert über dieses Spiel?
Ja, das war sozusagen das literarische Experiment. Kann man über ein einzigartiges Fußballspiel, du hast das gesagt, das gab es nur einmal, Bundesrepublik gegen DDR, kann man über dieses Fußballspiel Zeitgeschichte erzählen? Und deswegen habe ich in dreijähriger Recherche Leute gesucht, die irgendeine Verbindung zu diesem Spiel hatte, und bin teilweise auf sehr faszinierende Verbindungen gestoßen. Also zum Beispiel, du hast den Terroristen angesprochen, habe ich im Polizeiarchiv Hamburg bei den Recherchen einen Aktenvermerk der Polizei gefunden. Ein Gespräch des RAF-Terroristen Jünschke, der im Gefängnis saß, mit seiner Freundin sei abgehört worden. Er hoffe, dass doch vom Plan nicht abgewichen werde, ein Attentat bei der Weltmeisterschaft zu starten. Und daraufhin habe ich den Herrn Jünschke gesucht und habe über diesen Strang mit ihm reden können, über die RAF in der damaligen Zeit, die Rote Armee-Fraktion. Wie gerät man da rein als junger Student? Wie lebt es sich im Untergrund? Was war denn wirklich mit diesem vermeintlichen Attentat auf das Spiel in Hamburg? Wie lebt es im Gefängnis? Und so habe ich ganz verschiedene Leute gefunden. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass in der DDR damals, obwohl die DDR dieses Spiel gewann, das Spiel nicht wirklich die größte Sensation war, sondern die größte Sensation im Jahr 1974 war eigentlich ein Theaterstück. Die neuen Leiden des jungen W. von Ulrich Blenzdorf, das so ein mit dem Kommunismus kritisches Stück jetzt in der DDR aufgeführt wurde. Und dieses Stück wurde auch gleichzeitig zum Fußballspiel aufgeführt im Theater, Deutschen Theater Ost-Berlin. Und dann habe ich eine Schauspielerin interviewt, die an diesem Abend das Spiel aufgeführt hat, vor ausverkauftem Haus. Leute, die gesagt haben, lieber als dieses einmalige Fußballspiel schaue ich mir dieses einzigartige Theaterstück an.
Du schreibst, dass es möglich war, durch Deutschland zu fahren zu dieser Zeit, ohne mitzubekommen, dass es eine Fußball-Weltmeisterschaft gibt. War Deutschland zu beschäftigt für diese Weltmeisterschaft?
Deutschland hatte vor allem Angst, dass etwas passiert, nämlich ein Attentat bei dieser Weltmeisterschaft wieder. Denn zwei Jahre zuvor fanden die Olympischen Spiele 1972 in München statt, und die Bundesrepublik Deutschland hatte diese Olympischen Spiele geplant, um der Welt zu zeigen, 37 Jahre nach Kriegsende, wir sind wieder ein fröhliches, offenes Land. Wir sind eine feste Demokratie. Und dann passierte 1972 bei Olympischen Spielen dieses schreckliche Attentat der palästinensischen Befreiungsorganisation auf die israelische Olympiamannschaft, bei der sehr viele Menschen, sehr viele israelische Sportler getötet wurden. Und deswegen gab es für die deutsche Regierung 1974 beim nächsten großen Sportevent der Fußballweltmeisterschaft nur ein Ziel: Es darf kein Attentat geben. Und dementsprechend fand diese Weltmeisterschaft in einem erstaunlich nüchternen Rahmen statt. Also es gab vielleicht ein paar Bierzelte in den Städten wurden aufgestellt, aber sonst gab es kein Rahmenprogramm. Die Mannschaften waren teilweise schwer bewacht, damit kein Attentat auf sie verübt wird. Und man ging hin zu den Spielen, man schaute Fußball, man schaute aber auch nur die großen Spiele. Also ein Spiel Uruguay gegen Bulgarien in Hannover, da kamen gerade mal 14.000 Zuschauer, die verloren sich in diesem weiten Rund. Ja, man schaute die Spiele, man wedelte ein bisschen mit den Fahnen und ging wieder nach Hause. Fußball war in dem Sinne damals reiner denn je. Es ging wirklich nur 90 Minuten um das Spiel und um nichts mehr.
Du bist 1970 geboren, hast diese Zeit, die du da beschreibst, also nicht bewusst erlebt als vierjähriges Kind. Was hat dich denn am meisten erstaunt oder berührt?
Also zunächst einmal war das für mich der große Reiz. Eine Zeit, die ich nur in Schwingungen miterlebt hatte. Ich kann mich natürlich so dunkel erinnern an Fahndungsplakate nach der RAF, die beim Metzger hingen. Das wollte ich alles erforschen. Wie war denn diese Zeit, auch als meine Eltern jung waren? Die große Frage oder die größte Frage war tatsächlich verbunden für mich oder faszinierendste Frage mit dem RAF-Terroristen Klaus Jünschke, der also 10 Monate seines Lebens in einer terroristischen Organisation verbracht hat, der bei Attentaten wohl dabei war, bei denen Menschen starben und der sonst aber ein Leben engagiert für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft geführt hat, der auch aus dem Gefängnis herauskam, als Sozialarbeiter ganz tolle Sachen gemacht hat mit Kindern, die aus armen Familien, die sonst keine Unterstützung kriegen, den hat er den ersten Urlaub des Lebens verschafft und solche Dinge. Und da ziehe ich natürlich die große Frage raus, was ist das für ein Leben? Muss man das für immer verdammen, weil er 10 Monate seines Lebens bei etwas ganz Schrecklichem mitgearbeitet hatte? Oder kann man das wieder gut machen, indem man danach ein vorbildliches Leben für die Gesellschaft führt? Und ich selber habe darauf keine Antwort. Ich überlasse diese Frage auch den Lesern, aber das fand ich natürlich eine ganz große Frage, eine spannende Frage. Was bleibt von unserem Leben? Wie bewerten wir unser Leben, wenn es so widersprüchlich ist?
Eine der oft gestellten Fragen der letzten Wochen ist diese: Wem gehört der Fußball? In den Bundesliga-Stadien haben Zuschauer Schokoladentaler auf die Spielfelder geworfen oder Tennisbälle, um die Spiele zu unterbrechen. Das haben sie erfolgreich gemacht. Aus Protest gegen einen Investoreneinstieg bei der deutschen Fußballliga DFL. Der Autor Ronald Reng ist zu Gast in SWR 2 Tandem. An ihn geben wir die Frage weiter. Ronald, wem gehört der Fußball?
Der Fußball gehört niemandem. Das ist seine große Attraktion. Im Fußball kann sich jeder holen, was er will. Man kann Fußball selber spielen aus reiner Freude. Man kann Fußball spielen aus Ehrgeiz. Man kann Fußball schauen, um sich aufzuregen, um endlich mal jemanden beschimpfen zu können, um die Schönheit der Bewegungen zu genießen. Man kann Fußball benutzen, um reich zu werden. Man kann aber auch Fußball nutzen, um was Gutes für die Gesellschaft zu tun. Und so muss Fußball sein. Der Fußball darf niemandem gehören. Das ist anmaßend. Das ist einfach ein Lobby-Slogan der Fans. Die Fans gehören dazu. Die können sich da auch holen, was sie wollen. Aber der Fußball gehört natürlich nicht ihnen alleine.
Wir sehen eine dramatische Kommerzialisierung dieses Sportes. Auch das gehört dazu. Investoren übernehmen Vereine, um mit ihnen am Ende Geld zu verdienen. Wir sehen steigende Ablösesummen, eine massive Vermarktung. Ist das unumkehrbar, dieser Prozess?
Wir sehen, was du eine dramatische Kommerzialisierung nennst, seit es Fußball als Profisport gibt. Profisport ist per se Kommerz. Es geht per se darum, Geld zu verdienen. Wir in Deutschland haben da ein besonderes Verhältnis dazu. Zum einen, weil wir Deutschen grundsätzlich moralische Diskussionen lieben. Also ich lebe seit 25 Jahren im europäischen Ausland. Mhm. Da ist Deutschland definitiv eine Ausnahme. In Spanien oder England wird sehr viel nüchterner diskutiert. Es wird sehr viel mehr einfach vorausgesetzt, dass Geld wichtig ist im Leben und viele Leute interessiert. Und in Deutschland ist diese Diskussion so auch so groß, weil in Deutschland der Fußball aus dem Gemeinwesen kommt. Also in England sind Fußball-Profiklubs schon immer Konzerne gewesen. Schon seit 1800 irgendwas hatten die Besitzer. In Deutschland sind Fußballvereine zunächst gesellschaftliche Organisationen gewesen. Das sind sie aber natürlich nie gewesen, wenn es um den Profibetrieb geht. Also die Aufregung und die Warnung vor dem unumstößlichen Kommerz, die gab es auch in Deutschland schon in den 60er Jahren, als der erste FC Köln als erster deutscher Club über 1 Million Mark für einen Fußballer, einen belgischen Fußballer, ich glaube, der hieß De Gaulle,
Roger bezahlt van Gool. Hat. Hm?
Du kennst ihn, genau, ja. Genau. Und schon damals war die Aufregung ähnlich groß wie heute. Geld würde den Fußball kaputt machen, das tut man sich nicht mehr an, da geht's ja nur noch ums Geld. Naja, und die Zuschauer sind immer noch hingegangen, weil der Fußball niemanden gehört und man sich auch, wenn man den Kommerz im Fußball verachtet, man trotzdem noch Schönheit in diesem Spiel finden kann.
Passend zu diesen moralischen Diskussionen, die wir hier in Deutschland führen, ist diese Unterscheidung zwischen Realisten, die also sagen, diese Kommerzialisierung, die nehme ich an, die gehört dazu, und den Romantikern, die das nicht so akzeptieren wollen. Würdest du dich da irgendwo auf eine Seite einordnen? Realist oder Romantiker?
Ich bin beides und ich finde auch beides im Fußball. Und man muss ja auch sagen, der deutsche Fußball beschreitet einen Sonderweg aufgrund unserer moralischen Sicht auf den Fußball. Und das hat auch einiges Gutes bewirkt. Also die Fans haben ja zum Beispiel durchgesetzt, dass montagabends keine Spiele stattfinden. Das, was die Fernsehsender gerne hätten, weil sie sagen, wir als Fans wollen auch zu Auswärtsspielen fahren und montags müssen wir arbeiten und da können wir nicht ins Stadion. Und das haben die auch durchgesetzt. Also es wird durchaus in Deutschland noch Rücksicht genommen auf die Romantik und es wird versucht, eine Balance zwischen Romantik und Kommerz zu finden. Und ich glaube, die ist, auch wenn wir es alle nicht glauben wollen, in diesem ganzen Geschrei und Gezittere, diese Balance ist sehr gut gelungen. Denn Deutschland hat mit der Bundesliga wirtschaftlich die zweitstärkste Liga der Welt. Also der Kommerz stimmt und gleichzeitig wird hier noch Rücksicht genommen auf die Romantik der Fans. Die Eintrittspreise sind in den großen Ligen Europas mit Abstand die niedrigsten. Es kann sich wirklich noch jeder leisten, in Deutschland ins Fußballstadion zu gehen. Und ja, das ist toll.
Wir haben in diesem Jahr eine Europameisterschaft hier in Deutschland, analog ein bisschen zu der Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland, die du in deinem Buch beschreibst. Wirst du dir Spiele, EM-Spiele angucken?
Na, am Fernseher auf jeden Fall. Ich bin ja nicht mehr der Zeitungssportreporter, der da im Stadion ist. Das habe ich als junger Mann gemacht. Jetzt bin ich Buchautor. Also ich kann das gelassen als neutraler Zuschauer mir anschauen. Ich werde sogar versuchen, es gibt ja so eine Art Tauschspeise, ob ich nicht vielleicht zu so einem Spiel Slowenien gegen Rumänien oder Ukraine gegen wen auch immer, ob ich da nicht noch Karten kriege, wo nicht so ein ganz großes Interesse ist. Aber während 1974 niemand diese Spiele angeschaut hat, sind selbst diese Spiele heutzutage ausverkauft, weil so viele Leute einfach teilnehmen wollen an diesem Gemeinschaftsgefühl, an diesem Gefühl der Entspannung, dieses Gefühl, wir feiern den Fußball und wir feiern das Leben im Stadion.
Der Autor Ronald Reng war zu Gast in SWR 2 Tandem. Sein Buch 1974, eine deutsche Begegnung, ist gerade erschienen im Pieper Verlag. Ronald, vielen Dank für deinen Besuch.
Ich danke dir, Arno, für das sehr angenehme Gespräch.
Redaktion der Sendung Martina Kögel, in der Technik Alexander Kote. Ich bin Arno Wilhelm. Schönen Abend.